CRA, CSA, DORA, RED und NIS II. Das sind Abkürzungen für die wichtigsten EU-Regulierungen, die einen gemeinsamen Rahmen schaffen wollen, um die Resilienz betroffener Systeme zu erhöhen und das Vertrauen in digitale Produkte und Dienste zu steigern. Wir wollen Licht ins Dickicht der Akronyme bringen und schauen uns in unregelmäßigen Abständen die Regulierungen genauer an.
Und in dieser Folge von Cybersnacks nehmen wir den CRA unter die Lupe. Der Europäische Cyber Resilience Act, zu Deutsch Gesetz über Cyberresilienz, soll dafür sorgen, dass künftig nur noch möglichst sichere Soft- und Hardware-Produkte auf den Markt kommen. Das bedeutet, möglichst wenige Schwachstellen. Die Widerstandsfähigkeit des EU-Binnenmarkts gegenüber Cyberbedrohung soll somit gestärkt werden.
Als Gast dürfen wir unsere BSI-Kollegin Anna Schwendig begrüßen. Sie ist Leiterin des Referats Marktaufsicht über zertifizierte Dienstleister und Produkte. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Anna, bevor wir starten, wollen wir dich gerne etwas näher kennenlernen. Und zwar mit der folgenden wichtigen Frage. Bist du eher der Typ Desk-Sharing oder bist du der Typ mein Büro, meine Kaffeekanne, meine Zimmerpflanze?
Beides. Ich mache relativ viel Homeoffice und zu Hause ist hier mein Chaos. Im Büro machen wir das im Team ein bisschen mal so, haben da auch keine festen Plätze, aber Zimmerpflanzen über alle Räume verteilt.
Das kann ich bestätigen. Du bist ja in unserem Standort in Freital, das durfte ich auch mal besuchen. Das sieht super schön aus mit den ganzen Zimmerpflanzen und dem Blick ins Grüne.
Ja.
Was war denn dein Weg in die Cybersicherheit?
Er war gar nicht mal so geradlinig, wie das dann so ist. Nach dem Abi überlegt man sich, wo geht man hin? Und diese ganzen Teste sagten dann alle, naja, IT, Informatik, das habe ich mich damals nicht getraut. Und habe dann E-Technik studiert, das ist ja ein bisschen praktischer. Hab da dann aber festgestellt, ich gehe so weit Richtung Informatik, wie ich kann, ohne den Studiengang zu wechseln und bin in der Informationstechnik gelandet. Hab dann erstmal eine Weile in der Beratung gearbeitet und dann am neuen Internet mit taktilem Feedback geforscht, bevor ich vor 3 Jahren ans BSI in Freital gewechselt bin, nachdem die jetzt auch hier vor Ort einen Standort haben. Ich muss sagen, letztendlich Jobs mit Mehrwert, das hat mich geködert.
Sehr schön. Und wir profitieren davon und reden heute mit dir über den CRA. Lass uns einfach direkt reinsteigen. Was ist der CRA und warum brauchen wir ihn?
Ganz kurz gefasst können wir sagen, das CE-Kennzeichen, das wir heute alle kennen, das wird erweitert von Safety, was es bisher reguliert, auf Security. Das heißt, in Zukunft gucken wir nicht nur drauf, dass wir uns an so einem Gerät nicht verletzen, keinen elektrischen Schlag kriegen, solche Sachen, dass die halt einfach sicher sind und den Menschen nicht verletzen, sondern in Zukunft müssen diese Produkte, also alle Produkte, die vernetzt sind und digitale Elemente haben, auch Anforderungen an die Cybersicherheit, Security erfordern. Dass wir letztendlich als Menschen nicht die Geräte manipulieren, was ja dann wieder im Endeffekt zu Schaden an Menschen führen kann.
Und wir haben ja schon ein bisschen auch diese ganzen unterschiedlichen EU-Regulierungen angeteasert. Was ist das Besondere an dem CRA?
Der CRA richtet sich zum einen im Gegensatz zu NIS II, die sich ja an die Betreiber richtet, richtet er sich an die Hersteller. Und er richtet sich an eine ganz, ganz breite Bandbreite von Herstellern. Normalerweise haben wir so vertikale Regulierungen, dass wir zum Beispiel Medizingeräte regulieren oder Funkgeräte. Der CRA richtet sich an alles, was digitale Elemente hat und vernetzt ist. Das heißt, wahnsinnig breit ist auch eine horizontale Regulierung. Und das ist natürlich was ganz Neues, dass wir in diesem Umfang Produkte und Dienstleistungen regulieren.
Eine Frage, über welche Produkte reden wir ganz genau? Und gibt es auch Produkte, die nicht unter den CRA fallen?
Gute Frage. Es fällt fast alles drunter. Also wirklich von klassischen Hardware-Produkten, die halt vernetzt sind mit digitalen Elementen und deren Komponenten, auch industrielle Anlagen zum Beispiel, über die IoT-Geräte, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben, also sozusagen der vernetzte Katzenfütterautomat, der Kühlschrank, der Smarte, die Smartwatch bis zu reiner Software ist alles erfasst. Ausgenommen sind letztendlich nicht kommerzielle Projekte, also insbesondere Open Source und Services, die reine Software as a Service sind. Die sind von der NIS II abgedeckt und es gibt ein paar sektorelle Regulierungen wie Autos, Medizingeräte, in vitro zertifizierte Produkte der Luftsicherheit, die ausgenommen sind explizit, weil es da halt in dem Sektor schon entsprechend genügend Regulierung der Cybersicherheit gibt.
Ich habe vor 2 Wochen ein Handy gekauft und da hat er mir gesagt, wenn ich das neueste Modell nehme, dann würde ich garantiert 5 Jahre lang Sicherheitsupdates auf das Gerät bekommen. Hat das mit dem CRA zu tun?
Noch nicht. In Zukunft wird es das allerdings geben.
Okay.
Dass entsprechend die Hersteller kennzeichnen müssen, wie lange diese Support Period ist. Das heißt, in Zukunft sehen die Kunden dann im Laden zwei Produkte und sehen das Handy A, oh, das ist aber nur noch ein Jahr supported und Handy B ist aber noch 5 Jahre supported und dann können sie da auch bewusst eine Entscheidung treffen. Ich zahle jetzt etwas mehr für Handy B, weil ich halt länger Support habe und Sicherheitsupdates. Aktuell ist das eine rein freiwillige Sache und dann hört man halt mal von so Sachen, dass halt besonders günstig gerade wieder Notebooks vertickt werden und stellt fest, oh, die sind aber schon end of life, die werden überhaupt nicht mehr supported. Das soll in Zukunft damit dann halt auch etwas transparenter gemacht werden, dass die Kunden das direkt beim Einkauf sehen.
Und neben dieser horizontalen und dieser Breite, die der CAA angeht, ist es ja auch so, dass diese Produkte von Tag 1, glaube ich, dieses Security-Aspekt haben.
Genau, also das ist eine Sache, die kommt aus diesem ganzen Safety versus Security, während ich bei Safety ja im Allgemeinen vorneweg einmal prüfen kann, ist das Gerät sicher, verletze ich mich nicht, das ist relativ statisch, also wenn ich mir heute keinen Schlag hole, hole ich mir morgen auch nicht. Security ist sehr, sehr viel dynamischer. Das ändert sich, was heute sicher ist, muss morgen nicht sicher sein. Wir haben ein Lagezentrum hier beim BSI, wo wir sowas monitoren. Und in Zukunft werden Hersteller sowas auch monitoren müssen. Und entsprechend trägt der CAA dem auch Rechnung, indem er von den Herstellenden verlangt, dass sie während eines Support-Zeitraums ihre Produkte auch unter Kontrolle haben. Dass sie während dieses Support-Zeitraums Schwachstellenmonitoring machen und entsprechende Updates und Patches für die Nutzenden kostenfrei zur Verfügung stellen. Und du sagst es ab Tag 1, in Zukunft müssen wir von Anfang an Sicherheit mit bedenken, die Herstellenden, wenn sie ihre Produkte konzipieren. Security by Design, Security by Default ist gefordert und das heißt, wenn ich das nicht ganz am Anfang im Entwicklungsprozess mit bedenke, ist es am Ende zu spät, wenn ich das Produkt auf den Markt bringe.
Ja, das heißt, es sind wirklich mehrere Aspekte. Das eine ist wirklich der Entwicklungsaspekt, wo der CAA schon greift und das andere auch noch so ein Monitoring-Aspekt über den kompletten Produktlebenszeitraum.
Genau, also der CAA letztendlich deckt den gesamten Lebenszyklus ab. Ich muss von Anfang an die Sicherheit mit bedenken. Es reicht nicht, dass ich am Ende mal kurz ein Konzept schreibe, sondern das muss wirklich mit eingebacken sein. Wenn ich da eine falsche Designentscheidung am Anfang treffe, ist mein Produkt im schlimmsten Fall, kann es nie konform sein. Das heißt, von Anfang an Security mit bedenken. Dann, während das Produkt auf dem Markt ist, das ist wie so ein Kind, ich kann das nicht nur einfach gebären und in die Welt setzen, sondern ich muss dafür sorgen, dass das Kind sicher auf der Welt ist und während dieser Zeit dann halt auch die Verantwortung dafür übernehmen und beim Produkt, gut, beim Kind ist es etwas anders, aber beim Produkt dafür sorgen, dass es weiterhin sicher bleibt mit Updates, Patches und entsprechenden Meldevorschriften auch. Wenn es denn wirklich größere Vorfälle gibt, aktiv ausgenutzte Schwachstellen, müssen die auch an die entsprechenden Stellen gemeldet werden und zügig geschlossen werden.
Wenn ich nochmal an diese Entwicklungsaspekt denke, der CAA, der ist ja jetzt eine aktuelle Gesetzgebung. Es kann ja auch sein, dass Produkte bereits über längere Zeiträume entwickelt werden, jetzt kurz vor der Marktreife stehen, also gar nicht die Chance hatten, diesen Security-Aspekt mit einzuimplementieren in den Entwicklungsprozess. Was ist mit denen?
Das wird natürlich Übergangsfristen geben. Die sind dann allerdings auch vergleichsweise knackig, auch wenn sie schon verlängert wurden. 36 Monate Zeit hat man, bis alle Regelungen des CAA greifen, 21 Monate, bis die Schwachstellenmeldepflichten greifen. Das heißt, die Herstellenden tun gut dran, auch jetzt schon anzufangen, alles, was in der Entwicklung ist, auf den CAA hinzutrimmen, zu schauen, dass die Anforderungen eingehalten werden. Das werden wir nicht hinkriegen, wie bei der GDPR, dass man dann ganz am Ende mal guckt und sowas ändert, dann ist es zu spät. Also so schnell wie möglich die Entwicklungsprozesse angucken, schauen, was sind die einfachen Sachen, die auf jeden Fall gemacht werden müssen, sowas wie eine Software-Stückliste erstellen, damit ich überhaupt sicheres Schwachstellenmonitoring machen kann. Das ist per se eine einfache Maßnahme, muss aber, damit es automatisiert und gut im Entwicklungsprozess gemacht werden, natürlich mitgedacht werden. Da ist sozusagen mein Appell an die Herstellenden, so schnell wie möglich anfangen. Es wird natürlich Leitlinien und Guidance von der Kommission geben, aber bis die da ist, vergeht einiges an Zeit und dann ist es wahrscheinlich schon fast zu spät, das umzusetzen. Die Kommission selber wünscht sich auch von den Herstellenden Feedback, was denn in die Leitlinie rein soll. Mit anderen Worten, wir haben hier so ein bisschen, die Katze beißt sich selbst im Schwanz, fangt mal schon mal an und sagt der Kommission, was funktioniert und was nicht, damit sie es in den Leitlinien mit einbringen kann, damit dann die Herstellenden die Leitlinien nutzen können. Also besser heute anfangen als morgen.
Naja, also Security by Design, Default, das sind ja auch keine neuen Konzepte. Also man würde sich ja sogar wünschen, dass die Hersteller auch schon aus eigenem Interesse und prinzipiell ja schon vor ein paar Jahren damit angefangen haben, sich wenigstens Gedanken dazu zu machen, oder?
Das würde man sich wünschen. Allerdings hat der CAA ja einen Grund, dass er da ist, weil halt viele Produkte Schwachstellen haben, weil es von den vielen Herstellenden nicht bedacht wird während des Entwicklungsprozesses. sozusagen das Ziel ist, letztendlich da auch ein Level Playing Field zu schaffen, dass die Herstellenden, die jetzt schon die Mehrkosten und den Mehraufwand haben und für sichere Produkte sorgen, dass die auf der gleichen Grundlage bewertet werden und die Nutzenden dann auch die gleichen Chancen haben, wie Produkte, die halt das nicht mit entsprechend berücksichtigt haben.
Wie ist denn deine Erfahrung? Sehen die Herstellenden das als Markteintrittsbarriere oder als Chance? Und was bedeutet das eigentlich für Händler und Importeure der CAA?
Das ist jetzt erstmal schon eine Anhebung der Ansprüche. Herstellende, die schon immer letztendlich da Sicherheit im Auge hatten, für die ist das vergleichsweise einfach, auch wenn da natürlich jetzt einiges an Dokumentationsarbeit dazukommt. Die haben sie in Teilen aber auch schon gemacht. Es ist allerdings auch bewusst eine Hürde, um zu sagen, wir wollen sicherere Produkte für die Verbraucherinnen und Verbraucher, für die Betreiber haben. Das hat die NIS 2 nicht nur fordert, die Betreiber sollen sichere Produkte einsetzen, sondern dass es auch einen Markt von sicheren Produkten gibt, die die Betreiber überhaupt nutzen können. Und letztendlich für die Händler und Importeure bedeutet das, dass sie auch sicherstellen müssen, dass Produkte, die aus dem EU-Ausland kommen, auch diese Anforderungen erfüllen. Es ist eine Marktzugangsvoraussetzung. Das heißt, als Importeur bin ich dafür verantwortlich, zu gucken, dass meine Produkte, die ich importiere, diese Voraussetzungen erfüllen. Juristen würden da jetzt einfach mal sagen, naja, dann müssen wir die Verträge anpassen. Ist ein bisschen aufwendiger.
Du hast vorhin schon die Verbraucherinnen und Verbraucher angesprochen. Als Verbraucherin bin ich natürlich sehr froh, dass irgendwie sichergestellt wird, dass ich keinen Stromschlag kriege, wenn ich irgendein Produkt kaufe. Wird das jetzt auch mit dem CAA so sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher dankbar sein werden, dass sie sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, ob ein System sicher ist oder nicht?
Komplett außen vor sind Verbraucher, glaube ich, trotzdem nicht. Aber die Grundauswahl ist schon mal eine wesentlich sicherere. Im Allgemeinen legen Verbraucher und Verbraucherinnen viel Wert auf Usability. Security ist oftmals so ein bisschen anstrengend, erschwert ja auch die Handhabung von Geräten. Das ist jetzt sozusagen von der Kommission der Anspruch zu sagen, wir wollen, dass die Verbraucherinnen eine sichere Auswahl an Produkten haben. Die müssen natürlich auch sicher betrieben werden. Aber allein schon mal die Grundvoraussetzung zu schaffen, dass wir da sichere Produkte haben. Wenn wir jetzt mal an sowas denken wie IoT-Geräte, die Teil eines Botnetzes sind, das stört im Allgemeinen die Hersteller der IoT-Geräte nicht, das stört die Nutzenden nicht. Solange mein Kühlschrank kühlt und smart ist, ist er immer noch ein guter Kühlschrank. Es stört denjenigen, der vom Botnetz angegriffen wird. Das heißt, die Kosten externalisieren wir, die so eine Cyberattacke hat. Und hier ist Ziel der Kommen zu sagen, wir wollen sichere Produkte, damit solche Kosten an externen Stellen nicht entstehen.
Okay, also in Sachen Verantwortung haben die Verbraucher schon noch ein bisschen Teilverantwortung, aber es wird schon einiges an Verantwortung an die Hersteller abgegeben. Wie ist es denn mit den Kosten? Habt ihr die Sorge oder gibt es die Sorge, dass die Produkte dadurch teurer werden, weil einfach Security mit implementiert werden muss und das vielleicht an die Verbraucherinnen ausgelagert wird?
Zu den Kosten kann ich persönlich jetzt wenig sagen. Die Kommission hat vorneweg natürlich Marktanalysen gemacht. Die kann man auch nachlesen. Es wird wahrscheinlich zu einem leichten Preisanstieg kommen, aber der ist ja, da es eine Marktzugangsbeschränkung ist, global für alle gleich. Also das heißt, vielleicht werden die Produkte etwas teurer, aber die Sicherheit, die wir haben und damit die Kosten, die wir an anderer Stelle sparen, wo wir halt keine Cybersicherheitsrisiken sind, kann ich persönlich jetzt nicht sagen, wie die sich komplett aufwiegen, aber ich glaube, mit sicheren Produkten sparen wir da am anderen Ende schon noch ein bisschen an den Kosten, die wir sonst halt einfach mal den Angegriffenen aufbürden.
Gut, dann lass uns doch mal ganz genau den Cyber Resilience Act anschauen, die konkreten Anforderungen, die er stellt. Du hast jetzt vorhin schon die S-Bomb benannt. Erzähl doch mal noch mehr, welche Anforderungen stellt der CAA ganz genau an die Unternehmen?
Wenn wir uns das so über den Lebenszyklus angucken, dann ist das ganz klassisch wie beim CE-Kennzeichen, dass wir in der Design- und Entwicklungsphase halt so eine Vorabprüfung haben. Beim CAA wird jetzt zum einen gefordert, ganz am Anfang eine Risikoanalyse für das Produkt zu machen, damit wir überhaupt einschätzen können, wie sicher muss das Produkt sein. Und dann gibt es diese ganzen produktbezogenen grundlegenden Cybersicherheitsanforderungen. Secure by Design, Secure by Default. Die Anforderungen an die Behandlung von Schwachstellen, das heißt, auch da müssen sich die Herstellenden Gedanken machen, wie sollen die Konzepte aussehen. Technische Dokumentation, jetzt erweitert halt auch um die Cybersicherheitsaspekte. Und dann ganz klassisch die EU-Konformitätsbewertung mit der CE-Kennzeichnung. Was neu ist mit dem Cyber Resilience Act ist, dass es danach eine Phase des aktiven Supports gibt, die auch für die nutzenden Betreiber wirklich kenntlich gemacht werden muss. Wie lange wird dieses Produkt denn unterstützt? Und während dieser Zeit des aktiven Supports wird eine kontinuierliche Behandlung von Schwachstellen gefordert. Das heißt, auf der Basis von so einer S-Bomb, einer Softwarestückliste, müssen die Herstellenden gucken, sind denn da jetzt Schwachstellen in dem Produkt drin? Wie müssen die behoben werden? Müssen schnell behoben werden? Und entsprechende Sicherheitsmeldungen für aktiv ausgenutzte Schwachstellen oder große Cybersicherheitsvorfälle müssen dann halt an zentrale Plattformen für die ENISA und die CERT-Teams abgegeben werden. Die laufen dann auch weiter. Das heißt, wir haben produktbezogene Anforderungen, Behandlung von Schwachstellen und dann halt auch die ganzen Informationen an die Nutzenden, die wir mit dem Cyber Resilience Act mehr in Richtung Cybersicherheit noch haben.
Ihr habt beide gerade schon S-Bomb erwähnt. Für die Zuhörer, die vielleicht noch gar nicht damit in Verbindung hatten, wollt ihr kurz erörtern, was die S-Bomb genau ist?
Die Software-Stückliste. S-Bomb ist letztendlich ein Inhaltsverzeichnis für das, was im Produkt drin ist. So eine Software besteht ja im Allgemeinen aus Bibliotheken, die wieder andere Bibliotheken ziehen. Und wenn wir eine Schwachstelle haben, dann ist die meistens nicht ganz weit oben, sondern relativ weit unten, irgendeine dieser eingebundenen Bibliotheken, die ich da drin habe. Und wenn ich nicht weiß, was ich in meinem Produkt drin habe, welche Bibliotheken ich eingebunden habe. Log4j ist so ein schönes Beispiel. Wenn ich nicht weiß, ob ich da irgendwo in einer Bibliothek hinten drin tief unten Log4j drin habe, weiß ich nicht, ob mein Produkt eventuell betroffen ist. Das heißt ja noch nicht, dass es ausnutzbar ist, aber ich muss ja erstmal wissen, was in meinem Produkt drin ist, um zu wissen, ob es angreifbar ist. Letztendlich wie die Inhaltsangabe von einem Lebensmittel, wo es dann auch heißt, ist Butter, Zucker, Salz drin und in der Butter nochmal die und die Zutaten, kann ich das aufdröseln und dann schauen, was drin ist und damit schauen, ist mein Produkt eventuell angreifbar.
Diese Stücklisten und die zusätzlichen Überlegungen und auch die zusätzliche Dokumentation, das klingt alles nach richtig viel Arbeit. Können denn kleine und mittlere Unternehmen überhaupt alles umsetzen?
Natürlich haben da die Gesetzgeber auch darauf geachtet, dass es dann Förderprogramme geben wird, sodass es dann auch Leitfäden gerade für die KMUs geben muss. Allerdings heißt es schon ganz klar, es soll ein harmonisierter Rechtsrahmen einschließlich KMU geschaffen werden, unter Berücksichtigung der Verhältnismäßigkeit. Die Kommission sollte dann entsprechend Leitlinien bereitstellen für die KMUs, damit die relativ einfach ist in der Umsetzung.
Der CRA, der greift ja wirklich tief und breit das Thema Security von digitalen Produkten auf und verändert den digitalen Markt. Welche Rolle spielt die Marktaufsicht im Hinblick auf den CRA?
Ja, letztendlich ohne Überwachung wird es immer schwierig, solche Gesetze durchzusetzen. Das heißt, der CAA setzt da auf die bekannten Konzepte aus dem New Legislative Framework, NLF kurz, die ganz klassische Marktüberwachung, die anlassbezogen und auch anlasslos Produkte überprüfen kann auf Konformität. Der CAA sieht auch ziemlich heftige Strafen vor von bis zu 2,5% des Vorjahresumsatzes der Firma beziehungsweise 15 Millionen Euro, was auch immer höher ist, um dem Ganzen dann auch Nachdruck zu verleihen, damit die Regeln auch wirklich eingehalten werden.
Und eine Besonderheit des CAA ist ja auch, dass es im Gegensatz zu NIS 2, die ja in nationales Recht auch umgesetzt wird, dass es ein EU-Gesetz ist. Trotz allem gibt es die Marktaufsicht und die Meldepflicht. Wie bereitet sich denn das BSI darauf vor, diese Rolle oder die Rolle der Marktaufsicht auszuüben?
Wir haben letztes Jahr angefangen, erste Richtlinien und Handreichungen für die Herstellenden herauszugeben, damit auch die sich vorbereiten können, damit wir gemeinsam ausprobieren können und schauen können, wie denn diese Anforderungen gelebt werden können. Das heißt, letztes Jahr bereits haben wir die TR-03183 Teil 2 zur S-Bomb veröffentlicht. Es werden weitere Teile folgen zu den grundlegenden Anforderungen und zum Schwachstellenveröffentlichungsprozess, sodass wir zusammen mit den Herstellern schon schauen können, wie die Umsetzung funktioniert. Wir arbeiten da eng mit den Fachreferaten zusammen, um diese Regeln möglichst sinnvoll zu gestalten und praxisnah. Und vor allen Dingen schauen wir jetzt auch, dass wir in der europäischen Standardisierung uns mit einbringen. Denn letztendlich, der CAA sieht überwiegend Selbstbewertungen vor. Und so eine Selbstbewertung ist einfacher, wenn ich die gegen einen harmonisierten europäischen Standard machen kann. Die wird es in einer ganzen Reihe von Standards geben. Die sind jetzt in der Ausarbeitung. Und auch an diesen Standards fangen wir als BSI und auch als Marktaufsicht an, mitzuarbeiten, um dann zu gestalten, dass die Regeln möglichst einfach und gut auslegbar sind.
Jetzt hast du meine nächste Frage schon fast mitbeantwortet. Wir wollten wissen, was können denn die Unternehmen jetzt schon tun? Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, ein bisschen finden sie schon auf eurer Webseite Informationen und Hilfe, was sie jetzt schon vorbereiten können. Gibt es noch woanders Tipps, was sie jetzt tun müssen und wie?
Ich würde sagen, im besten Fall anfangen, den Anhang des CAA zu lesen. Da sind die grundlegenden Antworten ziemlich knapp und gut zusammengefasst. Ansonsten bieten natürlich die einzelnen Verbände Informationsveranstaltungen. Das heißt, da sollte man sich an seine entsprechenden Branchenverbände wenden. Und ich hatte es ja gesagt, wir arbeiten an der technischen Richtlinie 03183, die kontinuierlich angepasst werden wird. Und natürlich arbeitet auch die Kommission an Leitlinien, auch wenn das voraussichtlich noch eher so 1-2 Jahre dauern wird, bis es da dann wirklich Dokumente geben wird, an denen man sich langhangeln kann. Letztendlich bleibt zu sagen, so früh wie möglich anfangen, alles, was automatisierbar ist, sowas wie halt die Einbindung der S-Bomb, möglichst früh anfangen, die Prozesse umzustellen und nochmal wirklich reinzugucken, Security by Design, Security by Default, diese ganzen Basisgrundanforderungen, inwieweit die denn jetzt erfüllt sind.
Okay, also ab Herbst 2024 läuft die Uhr 36 Monate, also spätestens jetzt sollten Herstellende sich vorbereiten und wissen, der CAA kommt und das alles in ihre Produktentwicklung und in ihre Produkte mit einbauen. Anna, wir danken dir sehr für das interessante Gespräch. Alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, werden wir noch vertieft in unseren Shownotes verlinken. Vor allen Dingen natürlich auch die TR, über die du gesprochen hast. Und vielen Dank für den Einblick in die Welt des CA. Wir freuen uns über euer Feedback unter podcast@bsi.bund.de und auf X unter @cyberallianz. Bis zum nächsten Mal und bleibt cybersicher.